Hinten links im Kaiser Friedrich, ein Weser-Kurier-Podcast.
Da sind wir wieder hinten links im Kaiser Friedrich. Mir gegenüber sitzt Dr. Carsten Schlepper. Hallo, Herr Dr. Schlepper.
Hallo, Frau Hellwig.
Manche werden vielleicht nicht wissen, wer Sie sind, obwohl welche die Menschen, die mit Kindern, die Eltern sind, die mit Kindern zu tun haben, denke ich mal, die müssten das eigentlich wissen. Sie sind ein ehemaliger, sehr enger Mitarbeiter von Frau Moosdorf, aber unabhängig, oder ein Kollege, ne? Also auch Ehrenamt, Hauptamt, das war ein Unterschied, aber Sie kennen Frau Moosdorf, glaube ich, ganz gut.
Ich habe sie mal angestellt.
Genau, bevor sie als Senatorin sozusagen Ihnen flüchtig geworden ist, kann man so sagen. Aber sagen Sie doch mal ganz kurz für die, die Sie nicht kennen sollten, wer Sie sind.
Ja, ich bin Carsten Schlepper und bin Vorsitzender des Kinderschutzbundes.
Ehrenamtlich?
Ehrenamtlich, genau. In meinem Hauptamt bin ich bei der Bremischen Evangelischen Kirche zuständig für die Kindertageseinrichtungen und die Frühförderung.
Genau, Sie sind da Leiter des Landesverbands.
Genau.
Dann sind Sie noch, ich weiß nicht, ob das noch stimmt, Sie sind oder waren im, Sie hatten den Vorsitz des Vorstands der Bundesvereinigung Evangelischer Tageseinrichtungen für Kinder. Haben Sie den noch?
Den habe ich noch.
Das ist dann jedenfalls ein sehr langer Begriff,
das würde
Zeilen füllen.
Das ist sozusagen die Gruppe, die in Berlin ihre Geschäftsstelle hat und auf Bundesebene für evangelische Kitas die Interessen vertritt. Und da treffen sich alle, die, so wie hier in Bremen, Landesverbände in allen Landeskirchen organisiert. Und das ist sozusagen die große Gruppe der evangelischen Kitas in Deutschland.
Als Leiter des Dachverbands, 65 Kitas gehören dazu. Privat habe ich ganz wenig über Sie gefunden. Vielleicht können Sie uns da ja auch mal was erzählen. Haben Sie selbst Kinder, weil Sie den ganzen Tag sich ja mit Kinderthemen beschäftigen?
Ja, ich bin verheiratet und habe zwei Kinder, bin leidenschaftlicher Vater, jetzt von zwei erwachsenen Kindern.
Ah ja, haben Sie auch schon Enkel?
Nein.
Ah ja, kann ja noch kommen.
Das kommt sicherlich noch, genau. Aber von daher gesehen, ich kenne sozusagen die Zeit, als ich 5 Stunden Rasen gemäht habe, weil ich immer zwischendurch Rollschuhe an, Rollschuhe aus... was zu trinken rein und raus, Pflaster kleben und so weiter.
Ja, verstehe. Sie sind Diplompädagoge, Sie sind promovierter Pädagoge, Diplompädagoge. Nee, Sie haben promoviert als Diplompädagoge. Was war das Thema Ihrer Doktorarbeit? Ging es da auch schon um Kinder? Weil das Feld des Pädagogen ist ja weit.
Aber im sehr weiten Sinne. Ich habe eine Untersuchung gemacht zu den Entwicklungen der Hilfsschule in der Weimarer Republik. Mhm. Das war sozusagen die Anfänge von besonderer Förderung für Kinder und also für Schülerinnen und Schüler in der Schule.
Daraus die besonderen Förderbedarf hatten.
Genau, die besonderen Förderbedarf hatten, weil sie in den damals Klassen mit bis zu 100 Schülern dann irgendwie nicht richtig gefördert werden konnten. Und die Hilfsschule war damals sozusagen ein Konstrukt, da waren es nur noch 40 in einer Klasse. Mhm. Und daraus hat sich dann auch so der besondere Berufsstand des Hilfsschullehrers, irgendwann hieß das dann mal Sonderschullehrer, irgendwann hieß das mal Behindertenpädagoge, entwickelt.
Aber die Nationalsozialisten haben das natürlich gestoppt, schätze ich mal, oder?
Genau, das war dann eben auch genau dieser Punkt. Sie haben es nicht nur gestoppt, sondern sie haben es genutzt, um an der Stelle, so wie auch sonst in der Behindertenhilfe, Menschen rauszuholen. Mhm. Ich habe ja viele Jahre in Hamburg in Alsterdorf gearbeitet. Mhm. Da gibt es eine tolle Ausstellung, wo man solche grauen Busse mit abgeklebten Scheiben auf dem Hof stehen sieht und die Menschen werden da reingeführt und sind dann ermordet worden.
Ja, Euthanasie, also auch schon bei Kindern mit Förderbedarf. Sie sind 1989 nach Bremen gekommen, habe ich in einem uralten Artikel gelesen. Wo waren Sie denn vorher? Auch das habe ich nicht gefunden.
Ja, genau. Ich habe zwei Leben bei der Bremischen Evangelischen Kirche. Ich bin 89 bis 92 hier aus Hannover gelandet, in diesem Landesverband, den ich jetzt selbst leite. Damals waren das die Anfänge von gemeinsamer Erziehung und Bildung für Kinder mit und ohne Behinderung, also Inklusion. Mhm. Damals hat die Bremische Kirche den Anfang gemacht.
Schon 1989, das wissen viele,
glaube ich, gar nicht. Ja, 1985, ich erzähle die Geschichte immer wieder gerne, 1985 in der Dietrich-Bonhoeffer-Gemeinde in Huchting. Mhm. Traugott Peter Kruse, der Pastor dort, ein wunderbarer Name für einen Pastor, der hat gesagt, wir haben hier ein Mädchen in unserer Gemeinde und wir haben einen Kindergarten, dass das Mädchen nicht laufen kann, nicht sprechen kann, ist eigentlich egal, die kommt in diesen Kindergarten. Und so ging es los, ohne irgendwelche Unterstützung. Und auf die Frage, warum er das macht, hat er immer gesagt, es gibt keine zweite Garnitur Gottes.
Das ist toll, ein toller Satz, ne? Mhm. Mhm.
Und da bin ich damals als sogenannter Stützpädagoge.
Da habe ich mich nämlich gefragt, was das ist, Stützpädagoge.
Ja, genau.
Was ist ein Stützpädagoge?
Das war das Modell, mit dem wir damals in Bremen in der Bremischen Kirche begonnen haben, so ein bisschen in Anlehnung an Dänemark. Ist hier ein Konzept entstanden, pädagogische und therapeutische zusätzliche Experten.
Für die Inklusion
genau,
oder insgesamt?
Genau. Ah, ja. Nee, für die Inklusion in die Kitas. Aber ich habe dort sozusagen, ich kam von der Uni. Ich hatte damals zu der Zeit auch noch eine Assistentenstelle dort
in
gehabt.
In Hannover?
Mhm. Mhm. Bin dann in Bremen in einem Kindergarten gelandet. Und habe erstmal gelernt, auf dem Bauteppich und im Stuhlkreis auch ein bisschen was mir von Erzieherinnen abzugucken, was man dort braucht in der Kita. Und wir haben dort die Erzieherinnen, Fachkräfte unterstützt, beraten, begleitet, wenn es um Kinder mit Förderbedarf in der Gruppe ging.
Das heißt, es war sowas wie ein Sozialassistenz, nur übergeordnet für mehrere Kitas und für mehrere Gruppen.
Genau, wobei die Ausstattung damals eine war, ich habe in einer einzigen Kita mit einer Vollzeitstelle gearbeitet und wir hatten rechnerisch 6 Wochenstunden pro Kind mit Förderbedarf. Also es waren besondere Zeiten.
Ah, ja.
Die konnte sich Bremen dann auch irgendwann gar nicht mehr leisten.
Ja, Sie sind aber nach Bremen gekommen, weil Sie dieses Konzept oder die Idee oder das, was in der Huchtinger Kirchengemeinde gemacht wurde, weil Sie das so toll fanden.
Ja.
War das ein Kulturschock von Hannover nach Bremen?
Nein, war es nicht. In Hannover gab es das, also an der Uni in meiner Studentenzeit haben wir uns genau damit beschäftigt. Das war die Zeit Anfang der 80er Jahre, 1980er Jahre, wo wir gesagt haben, das muss irgendwie zusammengebracht werden. Keine Sonderbeschulung, keine Sonderförderung, sondern alles mittendrin. Und ich habe dort einen Kontakt bekommen in Hannover, hier zu Bremen. Und dann bin ich hier gewesen und fand das auch gut und habe gesagt, okay, ich gehe mal weg aus meinem Elfenbeinturm in der Hochschule, wo man darüber immer nur redet, aber nicht macht. Und bin dann hier in meinem ersten Leben 3 Jahre in der pädagogischen Praxis gelandet.
Aber die Landeshauptstadt Hannover und die Landeshauptstadt Bremen sind ja schon ein kleiner Unterschied.
Ja, aber in dem, was dort schon auch stattfand, gab es auch in Hannover schon erste Ansätze.
Nee, ich meine die Stadt, das
die
Leben
Stadt.
In der Stadt, ja.
Ja, das war schon.
War das für Sie ein Aufstieg, ein Abstieg oder ein auf gleichem Niveau?
Ich habe an Hannover sehr geliebt, ich habe dort 10 Jahre gelebt, dass man dort gleich in der Eilenriede um die Stadt herum radeln kann und sowas. Und das habe ich hier in Bremen genossen, dass ich das weiterhin konnte. Ich fand es immer sehr beeindruckend, in den ersten 2, 3 Jahren hier wirklich so am Dom vorbei und zwischen Dom und Rathaus durchzuradeln, morgens. Und dann das Besondere hier an der Weser zu sein, am Wasser, das war nochmal so etwas.
Hannover hat die Leine.
Bitte?
Hannover hat die Leine.
Ja, die Leine ist aber, das ist nicht so wirklich ein Fluss, das ist so ein Bächlein. Und ansonsten war aber so von der Größe der Stadt und von dem, sich gut einzuleben, war es in beiden Städten eigentlich sehr ähnlich für mich.
Die sind ja auch ähnlich groß. Wo kommen Sie denn her? Sind Sie gebürtige Hannoveraner?
Nee, ich bin gebürtiger Westfale Detmolder. Habe ein bisschen unter dem Hermannsdenkmal gelebt. Und dann habe ich aber den größten Teil meiner Jugendzeit in Ostfriesland verbracht. Ah, in Leer-Ostfriesland. Das ist auch eigentlich gefühlt meine Heimat.
Können Sie schnacken Sie platt?
Nein, ich gehörte damals, das war auch so ein bisschen diese Zeit, wir hatten viele Mitschüler vom Land. Die sprachen auch untereinander platt. Ich war in der Stadt sozusagen und wir sprachen Hochdeutsch. Und jetzt ist das ja wieder ganz anders. Es wird sehr gepflegt, bis in die Kitas hinein. Genau, und Lehr aus Friesland, da habe ich auch zwischendurch dann nochmal wieder gearbeitet. Da sind meine Kinder einen Großteil ihres Lebens groß geworden. Ist schon immer auch noch ein Ankerpunkt unserer Familie.
Ist auch sehr schön, muss man sagen.
Ja,
ne?
Ja.
Das heißt, Sie trinken den Tee auch mit Milch? Und Klunches.
An der Stelle bin ich wieder so ein bisschen anders. Ich trinke ihn mit Klunche, aber ohne Sahne, weil ich mit Milch nicht so gut zurechtkomme.
Man muss ja nicht alles übernehmen. Wir können ja erstmal zum Kinderschutzbund kommen. Haben es Kinder heute schwerer, oder kommen wir vielleicht zu ihrer eigenen Kindheit? Können Kinder heute noch eine Kindheit haben, wie sie sie hatten? Sie sind Jahrgang, vielleicht darf man das sagen?
60.
1960,
ja,
genau.
Ich glaube ja, Kinder können heute auch noch so eine Kindheit haben. mit ein bisschen freier Zeit, mit den Möglichkeiten, im Kontakt mit Großeltern zu sein, sich auch noch ein bisschen ungezwungener zu treffen. Aber es ist sehr viel seltener und muss eigentlich eher hergestellt werden, indem Eltern sich dessen auch bewusst sind und sagen, wir ziehen da und dorthin, wenn man das kann, und nehmen uns da sozusagen diese Gegebenheiten. Ansonsten ist Kindheit heute um ein Vielfaches organisierter. Mhm. Es ist auch so, dass Kindheit sicherlich heute stärker sozusagen von Erwachsenen begleitet wird, die immer wieder für sich gucken müssen, ob sie es richtig oder falsch machen. Mhm. Also meine Eltern haben, glaube ich, doch auch noch eher, obwohl sie zwei Lehrer sind, intuitiv vieles gemacht. Mhm. Wir als dann Großwerden und Erwachsene haben schon eher angefangen, auch in Büchern zu lesen und Zeitschriften. Und ich glaube, heute ist es noch mal mehr, dass man eigentlich sich fast gar nicht mehr retten kann. Und eher aufpassen muss, dass man nicht von links nach rechts geschaukelt wird, weil man gar nicht genau weiß, wo ist der Weg, mit dem ich mit meinen Kindern gehe.
Und es gibt Extreme, die gab es früher wahrscheinlich auch schon so, aber vielleicht hat man nicht so viel drüber gelesen. Die Helikoptereltern auf der einen Seite und Eltern, die sich zu wenig kümmern. Wir hatten ja kürzlich einen Bericht darüber, dass Schwimmbäder durchgreifen, wenn Eltern ihre Aufsichtspflicht verletzen, die ganze Zeit nur aufs Handy gucken und ihre Kinder da rumhampeln lassen. Sowas schockiert mich, muss ich sagen. Ja. Ist natürlich auch nicht die Regel, aber es gibt's ja offenbar, sonst wäre das ja gar kein Thema. Und andererseits Helikoptereltern, die schon im Anwalt drohen, wenn das Kind in der Kita mal angeblafft worden, wenn die Hunde, weiß ich gar nicht, ob die heutzutage noch angeblafft werden, auf jeden Fall, wenn es angeblafft werden würde. Das sind schon große Ausschläge, die es vielleicht früher nicht so extrem gab, obwohl in Ihrem Jahrgang, ich bin Jahrgang 63, wurden Kinder auch noch vertrimmt, ne? Und das war nichts Besonderes.
Das war dann auch sozusagen die schwarze Seite der Pädagogik und Erziehung an der Stelle. Ich habe vor kurzem noch mal von jemandem so erfahren, der forscht in diesen Bereichen Kindheit und Jugend, Familienkonstellationen, der noch mal so gesagt hat, wenn Kinder heute in der Schule eine Auseinandersetzung haben, bei der sie vielleicht auch sich mal körperliche Gewalt antun, dann während sie nach Hause kommen, ist die Nachricht schon zu Hause angekommen, aus unterschiedlichen Gründen. Und dann stellen sich Eltern sozusagen auf und organisieren, was immer dafür zu organisieren ist.
Die lernen Kinder, auch gar Kinder nicht Konflikte
haben,
selber
genau, aus. Kinder haben gar nicht mehr die Möglichkeit, wirklich so sich miteinander und selbst auseinanderzusetzen. Ich habe das selbst erlebt, dass ich auch mal drei Nächte nicht gut schlafen konnte als Jugendlicher, weil ich irgendwie im Stress war mit irgendwelchen Freunden. Aber ich habe es dann mit denen irgendwie alleine hingekriegt.
Mhm. Ja, das stimmt. Und es gibt natürlich viel mehr Alleinerziehende, ne? Also das ist natürlich, früher wurden einfach mehr Ehen einfach durchgehalten, durcherlitten auch zum Teil wahrscheinlich. Aber das ist natürlich auch was Kindern manchmal den Boden unter den Füßen wegziehen kann oder womit sie irgendwie umgehen können müssen. Ja, ne? Das ist bestimmt schon anders. Aber grundsätzlich würden Sie sagen, Kindheit, ist es heute schwerer, ein Kind zu sein? Das ist natürlich ein bisschen sehr abstrakt. Aber meinen Sie, das ist so oder hat nur einfach jede Zeit ihre Herausforderungen?
Also ich glaube schon, jede Zeit hat ihre Herausforderungen, aber wir gucken auf heute und müssen einfach sagen, es braucht für Kinder und Jugendliche heute mehr Unterstützung, mehr Möglichkeiten auch zu schauen, wie man ihnen ihre Welt mit ihnen gemeinsam auch eben entsprechend gestaltet.
Obwohl schon so viel, viel, viel mehr gemacht wird als je zuvor?
Ja, es wird, glaube ich, zu viel nicht wirklich zusammengeführt an der Stelle, sondern es sind immer so unterschiedliche Dinge, die ja an Kinder und Jugendliche herangetragen werden oder an die Familien. Und das in so ein Konzept zu bringen, indem man wirklich in so einer Kommune wie hier in Bremen auch überlegt, wie gehen wir um, zum Beispiel mit der doch auch immer größer werdenden Armut und Kinderarmut damit verbunden auch. Das ist eher so die Frage. Also wir haben viele lose Enden, muss man einfach sagen, die nicht genügend in einem Gesamtkonzept integriert sind und sich auch von Jahr zu Jahr und manchmal mit Haushaltslage oder politischer Ausrichtung auch wieder verändern. Also es ist zu wenig Ruhe im System.
Würden Sie sagen, Bremen ist eine kinderfreundliche Stadt? Würden Sie Ihren Kindern sagen, ja, Bremen ist besonders, also was ist besonders, ja nochmal was anderes, kinderfreundlich, da kannst du deine Kinder großziehen oder geh doch lieber nach Ostfriesland? Da ist auf dem Plattenland sowieso viel besser.
Das sind, glaube ich, so eher zwei verschiedene Lebensentwürfe, wie man da auch so mit seinen Kindern unterwegs sein will an der Stelle. Ich glaube nicht, dass Bremen eine besonders kinderunfreundliche Stadt ist.
Aber auch nicht besonders kinderfreundlich.
Nein, ich glaube, Bremen hat wirklich einige Probleme in der Arbeit, im Umgang mit Kindern, die jetzt aber sich dadurch in Bremen besonders auch verdichten, weil es doch sehr viele Familien betrifft. Das ist
weil die Kinderarmutsquote sehr hoch ist, ja, das meinen genau. Sie. Ja, aber wenn man in Bremen, wenn man über Kinder redet, redet man fast immer über Schule und Kita. Mhm. Aber Kinder finden ja auch noch woanders statt. Zum Beispiel könnte Bremen die schönsten, tollsten Kinderspielplätze Deutschlands haben, theoretisch. Ne? Mm-hmm.
Also das ist das, was ich eben gerade schon gesagt habe. Es fehlt mir an der Stelle auch wirklich ein Gesamtkonzept.
Mm. Das gibt es gar nicht.
Nee, es gibt Kita und Schule, wobei ich auch sagen muss, es gibt ein Bemühen vor Ort. Vor Ort ist das immer auch da, dass zwischen Kindergarten und Schule versucht wird zu gucken. Mm. Das hat aber immer mit einzelnen Menschen zu tun, die gut miteinander auch können. Mm. Und nicht so sehr mit wirklich auch ausgefeilten Konzepten, die auch durchgängig sind. Mhm. Und wie Sie sagen, es ist sehr stark konzentriert auf Kita und Schule. Mhm. Und ich bin selbst im Jugendhilfeausschuss und die ganzen außerschulischen Lernorte wie Freizeitheime, Sportvereine sind zu wenig mit einbezogen in dieses Gesamtsystem. Mhm. Und das hängt auch daran, das muss man immer wieder sagen, dass das eine so ein Pflichtangebot ist. Da muss die Kommune unbedingt auch Geld reintun. Und das erleben wir ja immer wieder an der anderen Stelle. In der Haushaltslage werden die anderen Bereiche eben sofort wieder bedroht, in dem auch zu existieren.
Mm. Die Kita, das können Sie ja nun besonders gut beurteilen, auch wegen Ihres Hauptamts und dem Vorsitz im Vorstand der Bundesvereinigung der evangelischen Tageseinrichtung für Kinder. Luft holen. Da steht Bremen aber wirklich nicht sonderlich gut da, oder hat es sich tatsächlich verbessert? Man hört ja immer wieder, es fehlt an Kita-Plätzen, es fehlt an Erzieherinnen und Erziehern. Erzieherinnen und Erzieher sind ausgebrannt, werden krank, hohe Krankheitsquote, auch schon seit Jahren, Jahrzehnten. Und jetzt plötzlich liest man, ich habe neulich mit den Damen von der Kitastrophe geredet, dass die Kita-Plätze ausreichen. Ich war total baff und habe gesagt, Hokus Pokus, das ist ja toll. Also wenn das so ist, kann man ja wirklich sagen, das ist ja toll. Aber der Schein scheint ja zu trügen. Ja. Tut sich da was? Hat sich was getan? Muss da viel mehr? Klagen Sie seit 10 Jahren, haben das Gefühl, da wird gar nichts erreicht? Ich meine, es ist nicht alles ausgemacht, die Probleme, muss man ja sagen. Ne?
Genau, aber trotzdem kann man an der Stelle wirklich sagen, und das ist auch das, was für Bremen wirklich noch mal besonders ist und worauf wir schauen müssen, die Besuchsquote für Kitas, die ist in Bremen besonders niedrig.
Und das ist natürlich schlecht, weil die Kinder kommen dann in die Schule und können trotzdem kein Deutsch und haben von Anfang gar keine Chance.
Ja. Über 15% der Kinder, die in die Schule kommen, haben keine Kita besucht in Bremen. Da ist Bremen auch wirklich mit der Quote am obersten Rand.
Woher kommt das?
Das hat sicherlich auch damit zu tun, dass man schauen muss, wie Kinder, wie Eltern sozusagen auch herangeführt werden an dieses System und was dafür getan wird, aus den Stadtteilen heraus auch Eltern dahin zu führen.
Meinen Sie denn, das sind vor allen Dingen Familien, wo die Eltern das gar nicht so richtig wissen oder sich gar nicht, manche können sich auch nicht genug kümmern, da schon die Anmeldung zu viel verlangt? Oder sind das sind doch bestimmt auch Eltern, wo die Mutter sich ganz entschieden dafür entscheidet, ich möchte die Kindheit meines Kindes ganz nah begleiten, ich möchte gar nicht, dass das Kind in die Kita geht, das gibt's ja auch noch.
Ne? Das gibt es auch in allen Kulturen, das ist sicherlich so ein Teil davon. Der andere Teil ist sicherlich auch, dass in den letzten Jahren tatsächlich die Verteilung von Plätzen überhaupt doch auch nicht so ausgewogen war.
Zulasten der benachteiligten Stadtteile nehme ich
an. Und wir haben in den letzten Jahren in so Stadtteilen wie Gröpeling und Huchting wirklich häufig erlebt, dass Familien 2-3 Mal ihr Kind in einer unserer Kitas anmelden, weil die eben nebenan ist. Mhm. Und wir keinen Platz geben konnten. Und dann ist es dann irgendwann zu spät.
Und anders als diese Eltern, als Eltern in anderen Stadtteilen, klagen die eben auch nicht und gehen zum Rechtsanwalt und sagen, ich habe hier einen Rechtsanschluss.
Die warten ein Jahr weiter.
Das ist nämlich das besonders Ungerechte, finde ich, daran. Ja, ne? Dass die gar nichts von dem Rechtsanspruch wissen und sie wahrscheinlich auch keiner berät und sagt, dann holt und die gar keine Chance haben, zum Anwalt zu gehen, zum Beispiel, weil sie es nicht bezahlen können. Ne?
Und das System, das sage ich auch schon seit vielen Jahren immer wieder, ist in Bremen, was das anbetrifft, auch sehr starr. Wir reden ja immer von so eine Hauptanmeldezeit. Mhm. Für manche ist das so nach dem Motto, wenn ich da nicht angemeldet habe, dann ist es irgendwie, muss ich ein Jahr warten.
Ja, ja.
Das stimmt eben eigentlich auch gar nicht. Mhm. Und jetzt, wo es endlich freie Plätze gibt, muss man noch mal mehr dafür tun, dass wirklich auch die Familien, die das noch nicht gehört haben, dann auch dahin geführt werden. Wir müssen jetzt die Chance nutzen, zumindest, wo wir Plätze frei haben.
Ja. Ist die Quote denn gestiegen auf 15% oder lag die schon immer bei 15%? Wissen Sie das zufällig? Derer, die nicht in die Kitas gehen, der Kinder?
Das wird, also diese 15% sind meines Wissens jetzt gerade aus dem vorletzten Jahr. Bertelsmann Stiftung macht da immer so ein Monitoring jedes Jahr. Und diese Quote ist in Bremen schon längere Zeit so.
Höher als woanders.
Ja, ja.
Das ist deswegen schwierig, weil das Problem ist ja, wenn die Kinder schon mit so großen Hemmnissen oder großen Päckchen in die Schule kommen, das da so schwer haben, später noch über den zweiten Bildungsweg, das auch schwer ist, und dann ihre eigenen Kinder wieder, wenn man das nicht mal durchbricht, dann ist man chancenlos.
Das ist so ein Generationenverlauf dann, wo Kinder wirklich am unteren Ende sind und im Rahmen dieses wirklich auch man sagen kann, Gesundheit, Teilhabe, Bildung, alles ist für diese Kinder bedroht.
Mhm. Ja. Aber Eltern haben natürlich auch eine Verantwortung. Da hat sich, glaube ich, auch was geändert, oder? Vielleicht natürlich auch immer, nicht bei allen, überhaupt nicht. Und viele geben sich die größte Mühe, vollkommen egal, welchen sozialen Hintergrund sie haben. Aber dass Verantwortung offensichtlich manchen gar nicht so bewusst ist, das ist ja, sieht man ja im Schwimmbad, wenn jemand auf sein Handy guckt, aber das Kind trotzdem im Schwimmbecken rum. Woher kommt das? Das kann man ja auch ganz schlecht verstehen. Wenn dem Kind was passiert, dann sind bestimmt alle total schockiert und die wollen das eigentlich gar nicht. Aber sie machen es trotzdem. Man sieht das ja auch, wenn dieses Handy ist wirklich schlimm, finde ich, wenn man so Mütter oder Väter in der Stadt sieht und das Kind latscht darum und die ganze Zeit ist die Konzentration woanders. Ne?
Dieser Generationenforscher, von dem ich vorhin gesprochen habe, der hat das damit erklärt, dass er gesagt hat, die heutige Elterngeneration, die ist als Kinder und Jugendliche ja auch schon in einem besonderen Zusammenhang groß geworden. Mhm. Und wenn ich sage, wenn man sich auf dem Schulhof mal gekloppt hat, dann war das schon bei den Eltern, bevor man zu Hause war. Das sind die, die jetzt Eltern sind. Mhm. Das heißt, die haben schon in ihrer eigenen Kindheit und Jugend nicht gelernt, Selbstverantwortung zu übernehmen und ihre Dinge zu regeln. Und entsprechend melden die sich dann auch bei der Schulleitung und sagen, kümmert euch mal darum, mein Sohn ist da gerade diskriminiert worden oder so etwas. Also das ist so der Zusammenhang, der dort so in der Forschung hergestellt wird. Also wir sind ja schon in 3-4 Generationen unterwegs und da kann man sagen, die Eltern von heute, das sind die Kinder und Jugendlichen von gestern. Und gestern schon war dieses System an der Stelle so, dass wirkliche Verantwortungsübernahme gar nicht immer mehr so da war.
Das kann man aber, Gott sei Dank, kann man da ja helfen, ne? Durch Elternkurse und so weiter. Da gibt es ja auch ein Angebot. Ob das wiederum alle wissen, eigentlich müsste man allen, die im Schwimmbad auf ihr Handy gucken, die müsste man nicht beim Bad vor die Tür setzen, man müsste ihnen eine kleine Broschüre mitgeben vielleicht, oder? Das wäre wirklich was Positives. Obwohl, das ist ja auch so, es gibt ja Hilfsangebote, aber irgendwie ist es ganz schwer, die Leute, die sie brauchen müssten, die kommen dahin, aber die kommen halt nicht so dahin, wie man sich das wünschen würde, ne?
Das liegt, glaube ich, das ist auch so ein bisschen, glaube ich, aber wirklich ein Teil dessen, was auch so das deutsche Sozialsystem ausmacht. Das ist schon an der Stelle sehr stark ausgerichtet immer auf einige wenige besondere Angebote. In anderen Ländern kennt man das eigentlich, dass Familien, wenn Kinder geboren werden, dann gibt es in Dänemark zum Beispiel oder in Schweden, gibt es eigentlich von vornherein den Kontakt des Jugendamtes. Das ist ganz normal. Da werden alle gefragt, so nach dem Motto, hallo, da kommt was bei euch. Können wir euch helfen? Was sollen wir tun?
Das ist nicht stigmatisierend, ne?
Nee,
weil das
ist normal.
Denken ja viele. Ja,
und das ist durchgängig. Und hier bei uns sind es ja immer die besonderen Angebote. Und wenn man Glück hat, lebt man gerade in einem Stadtteil, wo ein Träger so ein Angebot macht, dann kommt man da auch hin.
Oder noch schlimmer, man wird auffällig und das Jugendamt sagt, wir müssen.
Das ist dann nochmal der andere Weg, der auch schwierig ist und auch zu Ablehnung und zu schwierigen Reaktionen führt bei Eltern. Also von daher gesehen, wir bräuchten mehr so ein durchsetztes System, in dem das normal ist.
Dann braucht man allerdings auch viel mehr Leute und muss viel mehr Geld ausgeben, ne?
Ja, die Frage ist immer an der Stelle ja mit dem Geld, ob es sinnvoll ist, am Anfang gleich ordentlich etwas hineinzutun, damit man am Ende nicht irgendwie immer hinterherkleckern muss mit irgendwelchen Hilfssachen.
Aber das wissen alle und trotzdem tut sich nichts.
Ja, ja.
Weil eine Regierung müsste das Geld in die Hand nehmen, ne?
Genau, und es wirklich dann auch so einrichten, dass es eben kein Projekt mehr ist, sondern dass es sozusagen ein Bestandteil ist, der dann auch weitergeht, egal wer in der Regierung ist. Das ja, ist ja das, immer so dieses...
Davon kann man ja lange träumen.
Naja, es gibt ja viele Gesetze, die sind Gesetze und die muss dann auch ein nachfolgender Regierungschef und die Regierung
übernehmen. Wenn es nicht übernehmen. Eine Mehrheit gibt, die zu ändern oder zu reformieren oder
ist schon klar, genau, ne? Genau. Aber diese Projektansätze, die wir hier wirklich viel haben und in Bremen auch wirklich viel deshalb, weil eben der Haushalt auch so wenig hergibt, und nochmal zusätzlich immer gefüttert werden muss mit besonderen Vorhaben, der macht es wirklich für solche Projekte schwer. Weil innerhalb der Projekte, ich erlebe das auch immer in den Gesprächen mit Mitarbeitenden aus diesen Projekten, 3 Jahre Projektzeitraum, ab dem 2. Jahr beginnt man eigentlich schon mindestens die Hälfte seiner Energie da reinzustecken, wie geht es weiter, statt sich um seine Sache zu kümmern.
Dabei muss es in Bremen leichter sein, weil die Sozis hier schon so lange an der Macht sind. Das heißt, komplett was anderes machen, das ist ja eigentlich gar nicht, war eigentlich noch gar nicht Programm, ne?
Nee, das ist es nicht. Und man weiß das ja auch aus anderen Bundesländern, wo das Bildungssystem eigentlich sehr stabil ist. Bayern und Sachsen zum Beispiel hat ganz viel zu tun mit sozusagen durchgängigen Regierungen. In Bremen ist die SPD-Regierung ja immer eine mit weiteren Partnern. Und dadurch entsteht, glaube ich, auch eher so ein bisschen eine Verteilung in alle Richtungen.
Obwohl das in Sachsen und Bayern auch so ist, ne?
Ja, stimmt. Jetzt, ja.
Seit ein paar Jahren jedenfalls. Wenn man sich so viel mit Kindern beschäftigt, auch mit Kinderschicksalen, also eigentlich ist der Kinderschutzbund ja nicht dazu da, um immer zu bejubeln, wie gut es den Kindern hier geht oder dass alles toll ist oder so. Und eigentlich eher das Gegenteil, immer wieder auf Kinderrechte hinzuweisen. Sie haben ja auch, sie beschäftigen sich ja auch mit Notsituationen, Kinder, die sich hinwenden können, wenn sie sich zu Hause nirgendwo hinwenden können. Was ist eigentlich das Frustrierende daran und was ist das Positive daran? Müssen Sie nicht hochdepressiv sein eigentlich? Sie haben wahrscheinlich auch mit Kindesmisshandlung und ich weiß nicht, was zu tun, Kinder, die geschlagen werden, natürlich nicht als Sozialarbeiter, der sich mit dem Fall richtig beschäftigen muss, aber sie kriegen sowas natürlich mit. Ne?
Ja, massiv. Mhm. Ich muss mal für mich persönlich sagen, ich bin weit weg immer noch als Vorsitzender und ich spreche einfach hier auch mal für das Team. Im Kinderschutzbund, Kinderschutzzentrum und anderen Arbeitsbereichen, 30 hauptamtliche Profis, die haben unmittelbar damit zu tun und berichten auch immer wieder von wirklich massiver Gewalt gegenüber Kindern, körperlich, psychisch oder in Gewaltszenen der Familie lebend, wahrscheinlich auch zum Teil mit Todesangst. Ich glaube, dass das Positive steht am Anfang, ein großer Wunsch, Kindern und Jugendlichen etwas anzubieten, damit es in ihrem Leben auch wieder etwas Gutes gibt. Das steht am Anfang und ich glaube, das dringt so durch. Und die Erfahrung mit diesen schrecklichen Erlebnissen und Menschen, die dann auch wirklich vollkommen fertig vor einem sitzen, das ist dann eher so dieses auch mit der professionellen Begleitung damit umgehen zu können. Man nimmt sicherlich auch mal was mit nach Hause, aber es geht dann darum, so zu gucken, wie kann man in so einem System doch auch wieder Hilfe und Unterstützung entwickeln? Wie kann man auch Kinder aus ihrer Not heraus retten? Retten ist nicht so ein ganz guter Ausdruck, aber ihnen einen Rahmen bieten, in dem es wieder für sie sozusagen, genau, wieder Sicherheit gibt. Also von daher gesehen, das ist, glaube ich, das, was unsere Menschen, die dort arbeiten, total motiviert.
Ja, aber ich meine, Sie wissen von sozusagen der Mangelverwaltung in den Kitas, Sie wissen von der Mangelverwaltung in allen anderen Kinderhilfseinrichtungen und im Kinderschutzbund kriegen Sie solche Sachen auch mit. Ja. Sie kriegen natürlich auch Kinderfeste und fröhliche Kinder in Kitas, die springen oder die als Erwachsene hoffentlich zurückkommen und sagen, wenn ich die Kita nicht gehabt hätte, dann wüsste ich gar nicht, was aus mir geworden wäre und so weiter. Und das machen Sie schon so lange und ich weiß nicht, ob Sie Fortschritte, ob Sie eine Tendenz zum Positiven sehen, weil ich weiß nicht, ob die Gesellschaft sonderlich kinderfreundlich geworden ist. Ich würde eher sagen, ja, das ist es eben. Ne? Die einen sind so über kinderfreundlich und behütend, die andere da... Weiß ich nicht genau, wie man das sehen soll. Also ich sehe jetzt da keine positive Entwicklung.
Ja.
Das Thema, es wird natürlich mehr darüber geredet, als wir Kinder waren, hat keiner von Kinderrechten geredet. Also genau, nicht, dass ich wüsste. Das
also für mich persönlich kann ich sagen, ich sehe meine Aufgabe wirklich in all diesen Organisationen, wo ich so mit in der Leitung bin, schon darin, für die Menschen, die dort arbeiten, in unterschiedlichen Ebenen, die Rahmenbedingungen immer wieder anzugucken. Das geht um finanzielle, um Strukturen. Und das ist meine Aufgabe. Die ist tatsächlich so ein bisschen eine Aufgabe, wo man sagen kann, der Stein kommt einem immer wieder entgegen und trotzdem rollt man ihn immer wieder hoch. Manchmal kommt man sogar oben an. An vielen Stellen ist man so auf halber Strecke und hält fest und so weiter. Also ich sehe meine Aufgabe wirklich, und das motiviert mich auch, weil ich Menschen um mich habe, die dann da und unmittelbar auch ihre Arbeit tun können. Und Sie kennen vielleicht die Geschichte von den Seesternen.
Nee.
Ein Mann kommt an den Strand und sieht einen Jungen und der steht mittendrin in gestrandeten Seesternen. Und dann nimmt er immer einen und wirft ihn ins Wasser. Und dann kommt der Mann zu ihm und sagt, das ist doch hoffnungslos, was du hier machst. Und dann nimmt er einen Seestern und wirft ihn ins Wasser, der Junge, und sagt zu dem Mann, dieser ist gerettet. Und das ist, glaube ich, so das, was da auch so hintersteht. Also es ist für jedes einzelne Kind, für jeden einzelnen Jugendlichen, für jede einzelne Familie dann gut, wenn man etwas schaffen kann.
Ja, man rettet ja manchmal auch die Eltern, ne, die einfach überfordert sind und selber gar nicht zum Beispiel ihre Kinder schlagen wollen, aber gar keine andere Sprache gelernt haben selbst. Ne? Die rettet man ja auch,
genau. Wenn
sie Konflikte anders lösen können oder so.
Und das sind dann auch schon die Einzelfälle. Also natürlich kann man sagen, wir haben 4.500 Kinder in den Kitas jetzt in der Bremischen Kirche. Und ich sage immer meinen Menschen um mich rum, die manchmal dann auch sagen, oh, wo sind wir hier gerade? Wir können die Welt ja nicht retten. Aber wir können immer an den einzelnen Punkten etwas tun. Und die Wirksamkeit, die macht sich dann doch auch deutlich bemerkbar bei den Menschen direkt vor Ort. Die merken das.
Sind Sie dafür, dass man das Wahlrecht endet und eine Familie mit 3 Kindern, dass der Vater oder die Mutter 3 Stimmen mehr hat? Darüber wurde ja mal diskutiert.
Ja, ich weiß. Genau, im Sinne von mehr Beteiligungsmöglichkeiten.
Ja.
Nein,
das
an der
ist
Stelle.
Nein,
genau. Aber ich habe das immer schon mal so für mich auch gedanklich so durchgespielt und ich würde an der Stelle trotzdem immer sagen, so würde ich das nicht jetzt in so eine Quantität bringen wollen an der Stelle.
Zumal die Gefahr, dass manche, die mit vielen Kindern auch trotzdem nicht wählen und die Kinder haben und dann in den Orten leben, die eine hohe Wahlbeteiligung hat, darauf wird sich ja nicht viel dran ändern, wahrscheinlich sogar.
Genau.
Ne?
Genau. Mhm.
Ich wollte sagen, das ist das Positive, diese Hoffnung zu schöpfen. Gibt es auch Phasen, wo Sie denken, was ich hier mache, das mit dem Sisyphusstein, irgendwie, was ich auch nicht bin, froh, dass ich, Sie haben gesagt, Sie haben nicht mehr so lange als Hauptberuflicher, Jahrgang 60, wie lange denn noch? 2 Jahre?
Anderthalb Jahre.
Ja, das ist ja noch ein bisschen.
Ja.
Das hieß irgendwie auch mal gesagt, jetzt reicht's auch?
Ich will gar nicht unbedingt sagen, es reicht auch. Wobei, wenn man älter wird, kommt ja schon auch mal so ein Punkt, wo man sagt, okay, man ist nicht mehr ganz so energetisch wie andere. Ich finde viel wichtiger an der Stelle, und das merke ich auch so in meinem eigenen beruflichen Kontext, ich habe eine ganze Reihe von jüngeren und jungen Mitarbeitenden um mich herum. Und ich sage denen auch immer gerne und finde das auch richtig, das ist deren Perspektive auch zu schauen, wie entwickelt sich das weiter jetzt so an der Stelle. Und von daher gesehen finde ich wichtig, rechtzeitig als Älterwerdender auch zu gucken, wo sind auch andere mitgefordert, sich da einzumischen und da reinzugehen. Bis hin eben dann auch zu so einem Punkt zu sagen, junge Menschen brauchen mehr Möglichkeiten, sich mit ihrem, wie Sie damit umgehen, auch einmischen zu können und beteiligt zu werden. Da sind wir, also das merke ich auch so als Älterer, wir sind so in unseren Strukturen verhaftet, in denen wir unterwegs sind. Und ich habe ein tolles Beispiel aus dem Kinderschutzbund. Wir haben dort angefangen zu überlegen, wie können wir junge Menschen auch so in unserer Ehrenamtstätigkeit, Vorstandstätigkeit mehr beteiligen. Und haben angefangen zu überlegen, dass wir so einen Jugendrat bilden wollen. Und hatten eingeladen den Jugendrat des Kinderschutzbundes Niedersachsen. Das waren 2, 3 junge Menschen. Und als dann so die Frage, die haben uns das ein bisschen vorgestellt, und als dann so die Frage im Raum stand, wie organisiert ihr euch eigentlich? Und gibt es da eine Einladung und Tagesordnung und so? Die machen das ganz anders. Also die sind einfach in ihren Medien unterwegs und die funken sich kurz zusammen. Die treffen sich meistens noch nicht mal persönlich, sondern sehen sich irgendwie anders und sind dort als Jugendrat unterwegs. Also auch mal so wahrzunehmen, man muss auch mal loslassen können von dem, wie wir das immer gemacht haben und sich mal fragen, ob alle Gremien, die es heute immer noch gibt, wirklich sinnstiftend sind an der Stelle oder auch andere Formen von Beratung und Beteiligung notwendig sind.
Ja, ja, man kann das natürlich in Zweifel ziehen, ob wenn man sich nicht mal mehr sieht, ob das nur die richtige Form ist. Aber man kann denen das überlassen, dass sie finden, ob das die richtige Form ist. Ja. Sie haben ja auch häufiger mal dafür plädiert, wenn es zu wenig Kita-Plätze gibt, wenn es zu wenig Erzieherinnen sind, dass man unkonventionelle Lösungen, mehr Mut zu unkonventionellen Lösungen haben muss. Ja. Was meinen Sie damit? Oder ist das wirklich ein Problem, dass Politik sich das nicht traut, weil sie immer Angst vor Eltern hat, Angst vor Klagen, Angst vor, weiß ich nicht, Verwaltungsgerichtsentscheidungen? Ist das inzwischen so, dass man sich nicht mehr traut, zu sagen, wir sind ja hier Bildungshoheit Bremen, ne? Solange es den Bildungsföderalismus geht, wir machen es jetzt mal anders?
Ist das also so? Ich glaube, ein Teil davon ist es. Nicht nur die Eltern, die vielleicht Druck machen, aber auch die ganzen Interessenvertretungen der Fachkräfte und so weiter, die da Druck machen an der Stelle. Ich glaube, es wäre gut, wenn wir uns trauen würden, wie das Bremen damals übrigens. Bei Inklusion hat Bremen mal die Vorreiterrolle gespielt.
Obwohl, das war natürlich auch heikel. Ne? Im Nachhinein sagt man, ja, ja, da wollte unbedingt ein Bürgermeister groß rauskommen. Aber es gab nicht genug Sozialassistenten, die in manchen Klassen zumindest war es, galt es oder wurde es als Belastung ohne Ausgleich empfunden und so, ne?
Okay, genau. Aber es geht ja auch darum, eine Idee zu haben und zu sagen, wir erproben mal etwas. Und wir haben ja so verschiedene Ideen auch schon mal eingebracht mit Blick darauf, wie kann man Kindertagesbetreuung noch etwas mehr wieder stabilisieren. Und von daher gesehen würde ich mir schon wünschen, dass wir da auch einfach mal den Mut haben, etwas wirklich auch ausprobieren zu können. Und das ist zum Beispiel, wir haben das in der Bremischen Kirche gemacht, auch ungelernte Kräfte einzusetzen, als sogenannte Assistenzen.
Das wollen ja oft die Erzieherinnen nicht, wenn ich das richtig verstanden habe, oder?
Ja, die wollen das als Berufsstand. Mit Interessenvertretung wird das eher immer vehement abgelehnt. In unseren Kitas, die Erzieherinnen, Gruppenfachkräfte, die jetzt mit ihren Assistenzkräften da unterwegs sind, machen gute Erfahrungen.
Und sie sind froh, dass sie entlastet werden.
Auch, genau, ne? Erleben eben aber auch, dass wir ja nicht sagen, statt einer Erzieherin stellen wir jetzt eine Assistenzkraft ein, sondern wir haben an der Stelle tatsächlich das auch zusätzlich gemacht. Und da kommen gerade die Ersten aus einer zweijährigen begleitenden Berufsausbildung und werden jetzt als Kollegin Erzieherin bei uns weiterarbeiten. Also von daher gesehen auch eigentlich eine gute Idee, in diese Richtung etwas zu entwickeln. Und das muss man sich dann mal trauen.
Ja, die Bremische Evangelische Kirche hat sich ja auch getraut, eine Muslimin einzustellen mit Kopftuch. Ne? Was ist daraus eigentlich geworden?
Die ist bei uns als Erzieherin tätig. Und,
in Teneva?
Genau, genau. Und ist auch weiterhin bei uns. Und wir sind gerade dabei, auch in Gröpelingen einen Mann mit muslimischer Religionszugehörigkeit einzustellen.
Aber da gab es doch bestimmt ganz schön Widerstand, oder?
Nee, da gab es gar nicht so viel Widerstand. Wir machen das ja nicht so, dass wir sagen, ihr müsst alle, sondern wir sagen, wo ist es vielleicht gerade auch gewollt. Und diese Kirchengemeinde dort vor Ort hat gesagt, wir möchten das jetzt gerne, weil wir haben auch diese Vielfalt in unserer Kita. Und wir hätten gerne eine kompetente, genau, wir hätten gerne eine Erzieherin auch in unseren Reihen, die aus diesem religiösen Hintergrund heraus auch mit hineingeht. Und von daher gesehen war das kein Widerstand. Es gab eher so auf der übergeordneten Ebene bundesweit kritische Stimmen aus anderen Gruppen, die gesagt haben, das ist doch keine evangelische Kita mehr.
Wollte ich gerade sagen, eine evangelische Kita hat ja einen Anspruch schon auch an den eigenen Glauben, die eigene Überzeugung. Genau. Wird eigentlich noch gebetet in evangelischen Kitas?
Sicherlich. Ja, genau. Die Kinder lernen auch Gebete oder wollen dann auch Gebete sprechen. Und Kinder sollen die Möglichkeit haben, in ihrem Glauben und in ihrer Religiosität, wie immer die ausgeprägt ist, dann auch sich entwickeln zu können. Und dann ist es gut, wenn man da auch eine Erzieherin hat, die auch für die muslimischen Kinder, aber auch für die christlichen Kinder.
Wollte ich gerade sagen, die christlichen Kinder beten dann bei den Muslimen mit und andersrum. Weil nämlich
Es ist ja eher ein interreligiöser Ansatz. Also wir sind zwar evangelischer Träger. Mhm. Und da, wir haben die Idee, warum wir Kitas machen als Kirche. Mhm. Das hat was mit unserem Menschenbild zu tun und dem, wo wir sagen, das ist gut für Kinder, was wir dort auch anbieten.
Man muss deswegen man muss deswegen kein Mitglied der Kirche sein.
Nein, genau.
Ich dachte halt nur, dass es gibt ja nun mal Fundamentalisten, egal welcher Religionszugehörigkeit, dass die das nicht gut finden, Eltern, dass ihre Kinder christliche Gebete mitsprechen und andersrum.
Ja, ne? Ja. Und wir erleben, ehrlich gesagt, in den Kitas selbst wirklich eine große Vielfalt, die sich auch bereichert. Mhm. Und Eltern, die miteinander in Kontakt kommen und voneinander auch etwas erfahren. Mhm. Also von da gesehen ist das eher bereichernd und gut.
Mhm. Ich habe schon gedacht, das war ja 22, dass Sie die muslimische Erzieherin eingestellt haben, dass wir Sie einfach nochmal besuchen könnten und mal mit ihr reden, was Sie für Erfahrungen gemacht haben. Ja. Weil das ist ja nicht, gang und gäbe ist es, glaube ich, immer noch nicht. Ne?
Nee, gang und gäbe ist es, also bei uns jetzt auf jeden Fall noch nicht. Bei uns ist es auch immer noch, ehrlich gesagt, muss es immer noch mal extra genehmigt werden, sozusagen, weil wir im arbeitsrechtlichen Zusammenhang eben halt nicht so ohne weiteres jemanden mit muslimischer Glaubenszugehörigkeit anstellen können. Ist immer noch so eine Formalität, also eine wirklich tolle Mitarbeiterin, die auch sehr bewusst sich ist, dass sie als muslimische Fachkraft in einer evangelischen Kirche arbeitet.
Mhm. Und die auch da arbeiten wollte, ne?
Ja,
also die ja schon
die
gar
aus
nicht
ihrer Ausbildung herausgekommen.
Genau, schon gar nicht irgendwie in eine Richtung sagt, das kommt für mich überhaupt nicht in Frage. Aber muslimische Kindergärten gibt es gar nicht, oder?
Nee, es gibt keine muslimischen Kindergärten.
Warum nicht?
Warum hier nicht, weiß ich nicht, das müssen die Frau Aulep fragen, aber...
Gibt es das anderswo?
Es gibt anderswo. Ja. Es gibt zum Beispiel, in Gifhorn gibt es die Caritas in Gifhorn, die hat einen Kindergarten, in dem alle drei Religionen zu Hause sind.
Mhm.
Christlich, muslimisch, jüdisch.
Mhm.
Und das ist toll. Also ich weiß das nur deshalb, weil meine Frau damals, die hat da mal gearbeitet und kennt das ganze Konstrukt da. Ja.
Mhm. Mhm. Ja, das ist ja meine Anregung, falls Frau Olle zuhören sollte. Also gerade Bremen, was ja so weltoffen ist und sozusagen für das Zusammenwachsen, Zusammenstehen der Religionen auch steht, wäre das ja... Also wäre schon...
Ja, genau. An der Stelle muss man eben immer wissen, wir sind ja Teil der Jugendhilfe und man muss ein anerkannter Jugendhilfeträger sein, um ein Angebot machen zu können. Mhm. Und das gibt es wohl hier in Bremen in dem Sinne aus dem muslimischen Zusammenhang im Augenblick nicht. So ist das vielleicht zu erklären.
Gerade wenn es mit jüdischen und muslimischen, vor dem jetzigen Hintergrund wäre es vielleicht gar nicht so schlecht, schon so kleine Pökse, denen die Religion ihres Gegenübers vollkommen wurscht ist, zusammengerufen.
Das ist unsere Motivation, warum wir sagen, wir haben alle Kinder bei uns. Wir haben die Idee, aus unserem eigenen religiösen Zusammenhang heraus Kitas zu machen. Und da steckt eben wirklich drin, allen Kindern die Gelegenheit zu geben, voneinander zu lernen.
Hm. Wir haben vorhin über Eltern gesprochen, die am Handy hängen, aber Kinder hängen ja auch am Handy. Das macht die Kindheit ja auch anders. Sind Sie da auch ein Pessimist wie ich, dass das nicht gut sein kann für Kinder, schon als Kleinen mit ihren kleinen Würstchenfingern schon genau über irgendwelche Bildschirme zu streichen?
Auf jeden Fall. Also wir haben einen medienpädagogischen Ansatz. Wir haben bei uns in den Kitas ist alles mit Tablets ausgerüstet und so. Erstmal im Wesentlichen auch für die Mitarbeiterinnen, aber wir nutzen auch die Medien für Kinder.
Hm.
Und ich finde, den besten Satz, den ich mal von einer Einrichtungsleitung gehört habe, die schon seit Jahren mit solchen Medien auch unterwegs ist in der Kita, die ganz klar gesagt hat, malen tun unsere Kinder auf Papier.
Hm.
Und dann kann man trotzdem auch für ältere Kinder in der Kita mal ein Tablet verwenden, um gemeinsam irgendetwas mal aufzunehmen oder auch bestimmte Spiele, Konstruktionen kann man auch mal auf dem Tablet machen, um zu lernen, wie man mit diesen Medien umgeht und auch mit Eltern gemeinsam zu schauen, was sind für Kinder, wenn sie älter werden, dann auch vielleicht interessante Medienlagen, die man auch herstellen kann, um eben genau das zu vermeiden, dass einfach irgendwie rumgedattelt wird und ein Kind ruhig gestellt wird. Das sehe ich auch manchmal, wo Eltern dann ihr Handy dem Kind geben, da ist ein Spiel drauf und es macht dann immer nur noch sowas. Das darf nicht sein.
Und es kann kein Vorlesen ersetzen, weil die Bindung vom Eltern zu Kind was anderes ist, als man wenn das da ein Hörbuch hört oder sonst was, ist es was ganz anderes.
Also von daher gesehen, ich finde, es braucht auf jeden Fall so eine Staffelung und ich würde auch sagen, Kindergartenkinder brauchen noch kein Smartphone.
Nee, Grundschulkinder auch nicht. Habe ich auch schon. Grundschulkinder auch nicht,
Grundschulkinder auch nicht. Da muss man eben so ein bisschen gucken, ab wann man irgendwie anfängt, mit diesen Dingen auch so unterwegs zu sein an der Stelle. Und wie gesagt, ich finde wichtig, dass man als Institution auch wirklich sehr bewusst und konzeptionell das anlegt und Kinder und Eltern dort auch einbindet, damit man auch so etwas entwickeln kann.
Vor allen Dingen, man sieht ja, was für eine unglaubliche, bei manchen ja schon Sucht, aber unglaubliche Faszination die Geräte haben, weil alle Kinder danach betteln und das immer gerne haben wollen, weil sie halt bespaßt werden. Das muss man halt einfach sagen, welche Eltern können ihre Kinder schon stundenlang bespaßen.
Ja, ja, ja.
Deswegen lernen die dann auch vielleicht gar nicht Langeweile auszuhalten oder sie mit sich selbst zu beschäftigen. Das ich habe keine Kinder, ich sage das jetzt einfach so ins Ungewisse hinein. Was ich vielleicht meine letzte Frage ist, wir reden viel darüber, was der Staat leisten soll, kann, muss, Geld und Programme und gerade benachteiligte Familien viel mehr unterstützen. Was ist denn mit der Gesellschaft? Haben wir nicht auch eine Verantwortung für unsere Kinder? Und da geht es gar nicht um Rentenzahler, sondern um unsere Kinder halt.
Also ich glaube, das ist immer wieder wichtig, dass man sich klar macht, man ist ja sozusagen Teil dieses Gebildes. Und man spricht manchmal aus der Funktion heraus, so wie ich jetzt, oder man spricht auch als Bürger. Und von daher gesehen, glaube ich, ist es wichtig, immer wieder so zu verstehen, das gehört zusammen. Und die Eigenverantwortung und die Mitverantwortung für dieses Ganze, die liegt natürlich bei uns Erwachsenen auf jeden Fall erstmal. Ich glaube, wichtig, und das kann man in so kleinen Gemeinschaften in Kita und Schule auch entwickeln, Kinder und Jugendliche müssen von Anfang an sich bewusst werden, dass sie eben Teil dessen auch sind, was auch Verantwortung mit übernehmen soll, aber auch eine Wirkung erzielen kann. Also braucht man wirklich so Prozesse, in denen Kindern auch merken, sie können mitentscheiden an bestimmten Stellen und sie können ihren Alltag mitgestalten. Und wenn sie, glaube ich, von früh auf erleben, dass das möglich ist, dann entsteht auch ein Bewusstsein als erwachsener Mensch, dass ich nicht immer nur sage, macht mal, sondern dass ich auch sage, ich melde mich mal und überlege mit oder bringe mich auch an irgendeiner Stelle ein.
Oder ich mache den Mund auf, wenn ich im Schwimmbad sehe, dass eine Mutter die ganze Zeit auf ihr Handy guckt und das Kind irgendwo im Schwimmbecken rumhampelt, dass ich zu ihr sage, ihr Kind, wissen Sie das eigentlich? Dann kann die trotzdem zu mir sagen, du dumme Kuh, was geht dich das an? Aber das zu sagen, könnte eben auch schon helfen.
Ja,
ne?
Ja, genau.
Das heißt, auch für Kinder sich mitverantwortlich fühlen, die nicht die eigenen sind.
Auf jeden Fall, auf jeden Fall.
Aber das ist nicht so weit verbreitet, oder? Ich meine, Nachbarn glaube, scheinen ja schon viel, also es gibt ja schon viel mehr, dass Leute schon manchmal vielleicht sogar zu schnell irgendwie denken, oh Gott, da stimmt irgendwas nicht. Aber dass man sagt, das geht mich nichts an, so schlimm ist es noch nicht. Aber in Großstädten, würde ich mal sagen, streitet es schon ein bisschen voran. Ne?
Ich glaube, das ist genau dieser Punkt, an dem es sozusagen, wie viel Anonymität ist auch da, wo man gerade lebt an der Stelle. Meine Kinder sind in so einer kleinen Straße aufgewachsen, wo auch der Nachbar dann irgendwie um 13 Uhr schon mal gesagt hat, jetzt müsst ihr mit dem Bobbycars mal aufhören. Ich mache Mittagsschlaf.
Ja, genau. Ja,
und das war total in Ordnung.
Soziale Kontrolle, absolut,
genau. Und ich glaube, das ist so der Versuch, da muss man an der Stelle auch für sich selbst immer so ein bisschen gucken, wie weit schafft man sich auch eine gesunde Nachbarschaft und einen toleranten Miteinander-Austausch an der Stelle. Und den haben natürlich viele Familien nicht. Die leben einfach in so einer Anonymität, wo man sich nicht mal im Treppenhaus guten Tag sagt. Und dann ist sowas schon gar nicht dran.
Das stimmt. Dass sich um die Nachbarn sorgen und sie neugierig beäugen, das ist halt eine fließende Grenze, ne?
Ja, ja, ja.
Ja. Ja, welches Fazit ziehen wir aus diesem Gespräch? Sind wir zuversichtlich oder sind wir nicht so zuversichtlich?
Ich bin schon zuversichtlich, weil ich auch finde, wenn ich so mit jungen Menschen im Kontakt bin, auch die jetzt so mit ihrer Ausbildung fertig sind, so ein bisschen sind es auch meine Kinder, von denen ich und ihren Freunden höre, dann finde ich, es gibt wirklich viele Menschen, die eine Idee haben, wie es weitergeht und die sich auch dem stellen wollen, was so ein Problem im Augenblick da ist. Und ich finde, von daher kann man sagen, es ist nicht alles schlecht und es lässt sich aus dem, was wir im Augenblick haben, auch etwas weiterentwickeln. Wir brauchen weiterhin Menschen, die gerne mit jungen Menschen auch zusammen sind und ihnen nicht nur den Weg bereiten, sondern mit ihnen einen Weg gehen an der Stelle.
Das ist ein sehr schönes Schlusswort, würde ich sagen. Herr Dr. Schlepp, oder haben wir irgendwas vergessen? Wollten Sie noch irgendwas loswerden?
Nee, ich bin jetzt eigentlich an so einem Punkt, wo ich sagen kann, ich fand es, wir haben so gesagt, wir reden über Gott und die Welt.
Über Gott haben wir nicht so viel geredet, aber ein bisschen.
Ja, genau. Immerhin. Viel über die Welt. Ja, genau. Gehört irgendwie alles so ein bisschen zusammen.
Ja, dann kann ich mich nur bedanken, Herr Dr. Schlepper, für das Gespräch und ich bedanke mich bei den Zuhörerinnen und Zuhörern.
Ja, vielen Dank auch.
Tschüss.
Das war Hinten links im Kaiser Friedrich, ein Weserkurier-Podcast.